Herzlich willkommen zu Matthias Schad trifft. Nicht ganz ernstzunehmende Gespräche mit ernstzunehmenden Gästen, die unterhalten sollen und bestenfalls einen Einblick geben in den Menschen, der uns da begegnet, seine Ansichten und Meinungen und seinen Werdegang. Und das immer an einem besonderen Ort, der den Ton angibt, das Thema ein wenig bestimmt und zu meinem Gast passt. Heute sind wir in einem Vereinsheim in Leimersheim zu Gast, einem Clubhaus alter Schule, das von einem Verein betrieben wird, umgebaut wurde, das dem Verein inzwischen gehört und das Mittelpunkt der Vereinsaktivitäten ist. Es steht in Leimersheim wenige Zentimeter vom Erlenbach entfernt. Man kann von hier quasi ins Wasser greifen oder spucken oder sonst was machen. Also muss es etwas mit Gewässern zu tun haben. Es ist das Clubhaus des Angelsportvereins Leimersheim und ich treffe hier den aktiven Angler und Oppositionsführer im Gemeinderat Leimersheim, den örtlichen Vorsitzenden der SPD, Felix Werling. Herzlich willkommen.
Hallo zusammen.
Felix, wann hast du zum letzten Mal einen Fisch gefangen?
Oh, ich muss zu meiner Schande gestehen, das ist schon ein bisschen her, aber ich glaube, es war letztes Sommer in Michelsbach.
Wie bist du zum Angeln gekommen? Liegt es so dran, dass du am Erlenbach aufgewachsen bist, nur ein paar Meter südlich von da?
Ja, ich glaube, das hat schon eine gewisse, man ist schon ein bisschen eingenottet aufs Wasser, wenn man direkt am Bach wohnt. Man war als Kind, also man ist mal einen Haufen drin rumgestolpert in den Bach und da war das Angeln irgendwie nicht weit davon entfernt. Da war der Ach geangelt und dann bin ich da mit aufgewachsen irgendwie.
Ich war noch nie Angler, stimmt nicht ganz. Ich war einmal in meinem Leben Angler mit meinem viel zu früh verstorbenen Onkel Max. Der hat mich mal mitgenommen. Mir fehlt da dazu die Geduld und einfach die Fähigkeit, auf dem Arsch ruhig sitzen zu bleiben zu können. Also ich tue da jeden Angler dafür beneide. Was trinkt man da beim Angelsportverein? Man trinkt ein Bier, oder?
Natürlich.
Dann stoßen wir mal an. Herzlich willkommen, lieber Felix. Schön, dass wir uns sehen. Prost und trinken wir ein Bälle mal. Halt, Wenn man jemanden kennenlernt, ist schon der erste Eindruck oft prägend, einprägend und bleibt mal ein bisschen mehr. Zwei haben uns kennengelernt in meiner Sprechstunde. Du bist gekommen, um dich über etwas zu beschweren und du hast zwei Dinge im Gepäck gehabt, die mich ein bisschen sprachlos gemacht haben. Du hast das Grundgesetz und am Arm gehabt und unser Gespräch begonnen mit einem Zitat von Willy Brandt. Erinnerst du dich?
Ich muss ehrlich sagen, aber ich erinnere mich an das Zitat nicht mehr. Ich weiß, dass ich Grundgesetz dabei gehabt habe und dass ich gemeint habe, ich bin super schlau und kann da irgendwas Blödes sagen. Ja, ich erinnere mich.
Es so. Ging ums Gewerbegebiet, Lehmers.
Genau. Ne? Du hätt aber ich noch, ich meine, unsere erste Begegnung war ein Leserbrief. Ich sage mal, ein frecher Leserbrief von mir damals, den ich da geschrieben habe. Und das ist so das, was mir noch als unsere erste Begegnung dann.
Was war da drin gestanden? Erinnere ich mich nämlich nicht mehr.
Doch, da habe ich gedacht, ich glaube, ich habe verschiedene Sachen. Ich war halt nicht einverstanden mit dem Gewerbegebiet an dem Punkt.
Ja,
und genau, bin ich frisch von der Schule gekommen, 2013, 14, das Abitur gemacht hat. Da habe ich gedacht, jetzt kann ich mal einen Leserbrief schreiben. Habe natürlich vom Tod und bloß gehauen und gehabt. Aber mit dem Wissen wächst der Zweifel. Ne? Und jetzt haben wir uns so ganz gut arrangiert mit dem Ganzen.
Ja, es war ja ein umstrittenes Projekt, ne? Kev Roch, und war dann, ach okay, das muss man als Bürgermeister ja auch aushalten, dass Leute auch nachher Meinung haben, gar kein Thema, aber mit dem Grundgesetz ist halt noch keiner zu meiner Sprechstunde gekommen, ne? Das war irgendwie sehr ambitioniert.
Öfter mal was Neues.
Ne? Genau, und das Brandzitat, das war auch was Besonderes. Jetzt haben wir ja tatsächlich zuerst eine Debatte gehabt über Gewerbegebiet wieder, ne? Und die SPD hat beantragt, es zu erweitern.
Ja, das haben wir gesagt. Das war natürlich jetzt, hat, wie gesagt, mit dem Wissen wächst der Zweifel. Man hat gesagt, hey, jetzt sprechen wir vom Regionalplan Rhein-Neckar. Planungszeitraum über 20, 25 Jahre hinweg. Und unsere Idee war es, das zumindest mit Nein zu nehmen. Man muss ja nicht sagen, hey, wir machen was, aber uns die Chance zu ermöglichen. Also die Chance, nicht liegen zu lassen, einfach mal sie zu 95% wahrscheinlich nicht genommen hätten, aber wir hätten sie gehabt. So halt so.
Und obwohl bei mir im jetzigen Wahlprogramm wieder drin steht, Wirtschaft vor Ort stärken, und das natürlich auch eine wichtige Aufgabe ist, ist dann abgelehnt im Rat. Ne? Also die Position haben sich gerade rumgedreht. Aber der Grund ist relativ einfach gewesen. Ich stehe da ein bisschen im Wort. Ne? Das ist ja, auch sowas, was die Politik ausmacht. Man hat den Anwohnern dort das abgerungen und das durchgetrickt. Auch. Natürlich mit den demokratischen Spielregeln, die es gibt. Und hat dann aber gesagt, so und so werden wir es machen, Umsiedlung der Betriebe, die wir haben im Ort. Und dann nicht noch einmal erweitern, also keine Salamitaktik, sondern von Anfang an sagen, was wir wollen. Und deshalb habe ich es jetzt abgelehnt, weil ich dann nicht umfallen wollte. Ne? Obwohl ja, natürlich, das ist ganz klar, bei uns in der CDU-Fraktion auch viel Sympathie für euren Gedanken da war, weil er inhaltlich naheliegend und plausibel ist. Ne? Aber irgendwo, Politik hat halt immer verschiedene Seiten und das, glaube ich, hat man jetzt an dem kleinen Beispiel schon gesehen. Ne?
Absolut, und das zeichnet dich auch aus, oder das zeichnet Politiker generell aus, weil man gerade in einer Welt, wo sie sagt, hey, die erzählen halt das und manche machen sie das, gerade anders ist es ja auch wichtig, dass man so seinen Standpunkt behält, ne, an der
Stelle. Aber es ist gut, denke ich, dass wir im Rat auch eine große Einigkeit haben, was das Thema wirtschaftliche Entwicklung angeht. Ja, vielleicht nicht einstimmig, aber doch die überwiegende Mehrheit weiß, dass es auch wichtig ist, dass man Betriebe im Dorf hat, ne? Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt für unser dörfliches Leben. Wer ist dann dein politisches Vorbild? Eher Willy Brandt oder Theo Geiger?
Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, ein direktes politisches Vorbild habe ich gar nicht so in dem Sinne. Ich glaube, ich bin ja zu der SPD gekommen eigentlich aus zwei Gründen, aus zwei Sachverhalten. Nicht, weil ich gesagt habe, oh, das ist ein tolles SPD-Idol, der möchte ich noch eifern, sondern damals gleich im Geschichtsunterricht habe ich das schon faszinierend gefunden, wo es in einer, ich sag mal, eine von unserer dunkelsten Stunde in der Geschichte 1933, wie die SPD da gesagt hat, nehmen wir stimmliche das Ermächtigungsgesetz damals im Reichstag zusammen. Und ich meine, wenn wir irgendwie mal einen politischen Fehler machen, dann ist das Schlimmste, dass wir vielleicht mal einen auf den Deckel kriegen von der ADD, aber die Personen, die sind da reingegangen und haben die Geche gestimmt und haben gewusst, dass sie mit ihrem Leben an der Stelle spielen. Und das war was Faszinierendes, was mich, mich dazu gebracht hat, mit der Partei zu beschäftigen. Genau, und dann natürlich, ich sage mal, die Idee, die ich bei der SPD ganz gut sehe, dass man, egal wo man herkommt, so jetzt mal, dass Bildung ein Schlüssel ist, so jetzt mal auch vom gesellschaftlichen Aufstieg im Sinne, dass Bildung nicht abhängen darf vom Geldbeutel von den Eltern, dass man sich verwirklichen kann durch seine Fähigkeiten, die man hat und in die Gesellschaft einbringen. Und das waren eigentlich die Punkte, wo ich sage, okay, da habe ich die kräfteste Schnittmenge bei der SPD gesehen und gar nicht, dass ich sage, oh, okay, das ist mein politisches Idol, dem muss ich noch einfach an der Stelle.
Ich habe mal einen alten Sozialdemokrat besucht, am Anfang meiner Amtszeit, so einem runden Geburtstag. Und der war im Krieg auch und hat dann gesagt, er ist bei der SPD gelandet, noch im Krieg, aus Pazifismusgründen, ne? Weil er gesagt hat, nie, ich will das nicht mehr erleben. Das war für mich deshalb so spannend, weil ich das unterschreiben hätte können. Aber halt ich aus meiner Sozialisation bei der CDU landen hätte müssen. Ne? Bei uns daheim war das herrschende Weltbild. Und ich habe toll gefunden, die deutsche Einheit, die europäische Einigungsidee und der Helmut Kohl. Ne? Ich bin 1990 in die CDU eingetreten. Und das war für mich echt interessant zu sehen. Es ist so ähnlich. Ich würde mich auch irgendwo als Pazifist bezeichnen und sagen, wir müssen alles dafür tun, dass es keine Kriege gibt. Krieg ist immer Niederlage der Menschheit, ne, hat mal Papst Johannes Paul II. Gesagt. Und insofern, glaube ich, kann man auf verschiedene Wege zu verschiedenen Parteien kommen oder aus der gleichen Idee raus zu verschiedenen Parteien kommen und sich gesellschaftlich engagieren. Komische Frage zwischen Willy Brandt und Theo Geiger hat ja auch darauf abgezielt, ob gleich klar war, dass Kommunalpolitik für dich Thema ist. Theo Geiger, für die Zuhörer, die ihn vielleicht nicht kennen, war fast 50 Jahre im Gemeinderat in Lehmann, Träger der Verdienstmedaille der Gemeinde, als Oppositionsführer sozusagen, hat eine wichtige Aufgabe ja auch in der Demokratie gespielt, hier vor Ort in Lehmann. Also war das für dich klar, dass es dann gleich auch Kommunalpolitik sein soll, oder war das politische Interesse in Richtung Bundes- oder Landespolitik?
Ich glaube, Bundes- und Landespolitik gar nicht mehr so. Ich glaube, der Anstoß, der Steinesanstoß war wirklich das Gewerbegebiet, wo man gesagt hat, hey, Wir leben in unserer Demokratie, hier kannst du vor Ort was bewegen. Und genau, und dann war natürlich Theo Geiger, mit dem ich im Gespräch war, auch so ein bisschen Mentor von dem Ganzen. Und so bin ich zur Kommunalpolitik gekommen und es hat dann 2014 auch tatsächlich gleich geklappt, in den Gemeinderat zu kommen. Und ja, so ist es losgegangen, sozusagen.
Und wo stehst du jetzt in der SPD? Eher bei Gerhard Schröder oder bei Kevin Kühnert?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Da hast du jetzt aber zwei rausgesucht. Ich stehe jetzt auch, ich stehe eher bei Olaf Scholz im Moment.
Wunderbarer Übergang. Gehen wir nämlich die Hierarchie von oben nach unten durch. Es gibt ja fast nur noch Sozialdemokraten in Deutschland an der Spitze, von Frank Walter über Bärbel, Olaf bis Malu, ne? Alles Genosse.
Ja.
Genosse sind immer per Du, ne? Also bleiben wir beim Vornamen. Fühlt sich das gut an?
Das kann man schon so sagen. Und ich glaube, wenn wir den Podcast vor einem Jahr aufgenommen hätten, wo wir bei 13-15% rumgekrotzt wären und ich gesagt hätte, du Matthias, pass mal auf, in einem Jahr, da wären wir Bundeskanzler, Bundespräsident und Bundestagspräsidentin, hätten mich wahrscheinlich auf Landeck verfracht. Aber ja, es ist ein angenehmes Gefühl, aber nicht nur ein angenehmes Gefühl, sondern es bringt ja auch Verantwortung mit sich. Das ist schon nichts, was man sich ausruhen kann, sondern heißt natürlich auch für uns, man kann jetzt halt nicht sagen, oh ja, wir haben zwar das Ministerium, aber die Musik wird im Kanzleramt gemacht. Nein, jetzt ist man in der Verantwortung, jetzt muss man auch die Dinge umsetzen, die man proklamiert hat.
Lustigerweise waren ja die ganze Zeit schon mit in der Regierung. Ne? Hat ja. Man noch nicht bei jedem SPD da so gemerkt, ehrlich gesagt. Ne? bei dir schon, du hast auch oft, kommen wir ja später noch in unsere Zusammenarbeit, ach, Sache von der letzten Bundesregierung uns zur Verfügung gestellt. Aber es ist so ein bisschen so, dass durch die neue Regierung man das Gefühl hat, die macht zumindest PR-mäßig alles richtig. Die erste Themen und die erste schwere Themen lauern, zum Beispiel die Impfpflicht. Kommt sie oder kommt sie nicht, was soll ich sagen?
Ich gehe davon aus, dass sie kommt. Wann sie kommt, sei mal noch dahingestellt, aber gehen wir mal davon aus, dass es kein halbes Jahr mehr dauert.
Ich war anfangs zum Thema Impfpflicht ehrlich gesagt immer skeptisch, weil ich der Meinung war, so ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit, das ist schon was ganz Drastisches. Die Frage ist halt, ist es notwendig, um aus der Corona-Lage rauszukommen. Das ist für mich so das, was mich umtreibt, denn wir müssen raus, unbedingt, es langt. Also das kann man sagen, es langt unseren Bürger, es langt jedem. Ach, denn Gutwillige, die sich an alles halten, die alles richtig machen wollen, die gehen einfach auf dem Zahnfleisch. Und wenn man sich mit Erziehern unterhalten tut oder mit Eltern im Kindergarten oder mit Lehrern in der Schule oder mit Pflegekräften, man merkt, dass es einfach gut ist jetzt hat. Ne? Und deshalb glaube ich, wenn es einen Beitrag leistet, dass wir da rauskommen, dann bin ich der Meinung, ist gerechtfertigt. Aber das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ne? Das kann ich nicht einschätzen, wie notwendig das ist. Das muss halt abgewogen werden und ich hoffe, dass die Regierung einen Vorschlag macht.
Da bin ich guter Dinge, dass das passieren wird. Ich glaube, wie du sagst, wir sind Laie eigentlich. Ne? Wir erleben es zwar jeden Tag, dass Corona uns so einschränkt, aber wir sind Laie. Wir sind keine Virologe. Man kann zwar meinen, wir haben 80 Millionen manchmal, wie immer mal beim Fußball.
Bundestrainer.
Genau, Bundestrainer hin. Aber genau, da braucht es eine Expertenmeinung und die muss dann abgewogen werden. Und das ist dann die politische Entscheidung, die dazugehört.
Gehen wir auf die Landesebene. Ja. Neues Kindergartengesetz zum Beispiel ist in Kraft. Bist du stolz drauf oder hast du ein gutes Gefühl dabei?
Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das Kita-Gesetz, so wie es kommen wird, ist gut ausgebaut. Natürlich, es bringt Veränderungen mit sich und Veränderungen ist man manchmal nicht immer direkt offensichtlich überstehend. Es bringt viel Investitionen, die leider teilweise die Kommunen aber tragen müssen. Aber ich glaube, die Idee dahinter ist gut, dass man sagt, okay, wir haben eine Gesellschaft, in der es immer notwendiger wird, dass beide Elternteile in Vollzeit teilweise auch arbeiten müssen und dass dann garantiert wird, dass die Kinder durchgehend die Betreuung haben und dass die Kinder, ach, mir aus was Gescheites, was Warmes zu essen kriechen. Also das ist schon wichtig an der Stelle.
An der Stelle sind wir tatsächlich einer Meinung, ne? Will ich auch nochmal bekräftigen, die positive Wirkungen des Rechtsanspruchs auf die 7-Stunden-Betreuung für Eltern sind auf jeden Fall gegeben. Und deshalb müssen wir es vor Ort auch so schnell wie möglich umsetzen. Uns macht es halt einen Haufen Arbeit, ehrlich gesagt, führt es uns an die Grenze unserer Möglichkeiten, denn wir müssen bis auf einen Kindergarten, Regenbogen in Rilse, der ist schon noch im Versneigesetz geeignet, alle Kindergärten erweitern, umbauen und das ist einfach in der Kürze der Zeit, sind zwar 6-7 Jahre Karenzzeit, ne, aber jetzt ist so locker, wenn man ein Jahr auf die Baugenehmigung wartet, dann ist es halt doch nicht mehr so lang. Da ist das schon eine große Aufgabe und du hast gerade auch gesprochen, die Finanzierung ist halt, ja, da sind wir mal ehrlich. Ne?
Der Friedese-Beispiel war gut, das gebraucht hast.
Was war Beispiel?
Der Friedese-Beispiel, dass man auf die, was war es, viel mehr kriegt, unterm Strich wie...
Ich habe gesagt, für die Kulturkreishalle, ne? Ja. Da haben wir einen Antrag gestellt, haben wir mit Marco, der gleich auch nochmal bei uns im Gespräch dabei ist, der schon mit am Tisch sitzt, haben wir darüber geredet, wie man die Kulturkreishalle ausstattet, Kind mit Friedöse für das Angelsportfest und dort drauf kriege ich anteilig viel mehr Zuschuss, wie für den Kindergarten-Neubau und das finde ich einfach nicht in Ordnung. Ja? Und du hast es aber auch richtig gesagt, mit dem Mittagessen, da hat man dann das Gesetz halt so gestrickt, dass es dann nicht bezahlt wäre halt müssen, ne, vom Gesetzgeber und so. Das sind Dinge, ich glaube, da geht es ein bisschen tatsächlich darum, wie man Kommune ausstattet und da würden wir uns seitens der CDU oft wünschen, dass man da eher auch an unseren Geldbeutel denkt. Aber wir wollen uns gemeinsam einsetzen, dass die Betreuungsmöglichkeiten verbessert werden. Deshalb müssen wir das Kindergartengesetz so schnell wie möglich zum Wohl der Vereinbarkeit von Familie und Beruf umsetzen. Zum Wohl der Kinder wäre es manchmal gut, wir hätten auch noch mehr Fachkräfte, das ist natürlich ein Problem dabei. Ne?
Ja, klar.
Alles Gute hat eine negative Seite, man braucht viele Fachkräfte, die auf dem Markt schlicht nicht da sind. Ne? Das heißt, es geht um Ausbildung, ach, es geht um Quereinstiegsmöglichkeiten für Erzieherinnen und da müssen wir uns, glaube ich, einfach auch auf Landesebene noch ein bisschen streiten und danach hinterher sein, dass das gelingt. Kreis Germersche, ja, Felix, nächste Ebene, ja. Da bist du quasi in der Opposition, du warst Kreisvorsitzender der SPD, quasi der oberste Sozialdemokrat zwischen Lingenfeld und der französischen Grenze. Wie ist es dazu gekommen und wie war die Zeit für dich?
Es war eine sehr intensive Zeit, eine erfahrungsreiche Zeit, eine schöne Zeit, muss ich sagen. Es ist 2017 oder zu kommen, als meine Vorgängerin Barbara Schleicher-Rothmund Bürgerbeauftragte war des Landes. Ich war zu dem Zeitpunkt ganz normales Mitglied im Kreisvorstand. Und dann ist Barbara zu mir gekommen und gefragt, hey Felix, hättest du Interesse? Das war natürlich eine Überraschung für mich. Habe ich erst mal zwei, drei Nacht drüber schlafen müssen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich mache das. Und dann habe ich es 4 Jahre lang jetzt halt gemacht, in einer intensiven Corona-Zeit, in einer intensiven Kommunalwahlzeit, ach, ne, wo viel zu organisieren gilt.
2019,
du sagst, genau. Und war es jetzt halt bis November 2021. Genau, weil ich dann an einem Punkt war, wo ich gesagt habe, hey, du hast so viele Ehrenämter und du bist mit dem Wille da angedroht, wenn du was machst, dann machst du es richtig und dann machst du es auch mit Herz und dann machst du nicht 15 Sachen und die halbherzig, nee, dann mach lieber 5, aber die richtig. Und dann habe ich gesagt, okay, dann drehe ich da lieber einen Schritt zurück.
Und tust dich lieber weiter auf deine unteren Ebene engagieren, da kommen wir ja gleich noch dazu. Im Kreistag sind wir noch miteinander. Mhm. Das ist manchmal schon mühsam, oder? Eine Kreistagssitzung, so, jetzt mal unter uns gesagt.
Wenn es um 3:30 losgeht und oben um 8 immer noch tagt, dann ist es schon mühsam, gebe ich dir absolut recht. Ja.
Pragmatische Politik, wenn du gerne mal zugunsten von Parteitaktik über Bord geworfen, das muss so nicht jedem sein Ding sein. Ich glaube, es ist aber halt leider irgendwo notwendig. Die Parteien sind ja auch wichtig, tragen ja zur Meinungsbildung bei. Ne? Und da wären dann halt schon die Reihe so geschlossen, im Bindeglied zwischen Kommune und Land irgendwo, ne? Spielt sich das ja ab. Blicken wir mal kurz in die Zukunft. Kommt der nächste Landrat des Landkreises Germersche aus Werth oder aus Lämersche?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich weiß jetzt noch nicht, wo ich hinziehen will in Zukunft. Nein, also man weiß es nicht. Es wäre schön, wenn es ein SPDler wäre. Und dann ist mir egal, ob er aus Lingenfeld, sogar aus Chur darf da kommen oder aus einem anderen Ort kommt.
Noch inhaltliche Frage, was wäre dir wichtiger, kostenloser ÖPNV oder ein Lehrschwimmbecken an der Grundschule Rilse?
Ich glaube, Lehrschwimmbecken an der Grundschule Rilse wäre von Vorteil. Kostenloser ÖPNV, das war ein Antrag auch von uns, den wir gestellt haben in den letzten Jahren, weil wir halt gesehen haben, gerade am Wochenende, hey, es hockt niemand in den Busse, es ist schade. Und wann die schon rumfahren, die Busse, dann könnten sie das auch kostenlos machen, in Einstieg in generell kostenlos ÖPNV machen. Ich glaube, dann kann man nicht auf dem Kreisebene allein entscheiden, weil da viel zu viel, das ist ein riesen Warteschwanz, ne, mit Maschine, Personalverkehr etc. Das muss irgendwann vom Land oder vom Bund kommen, wenn wir dort mal sind. Aber das war damals unsere Intention. Ne.
Ja, ich habe die zwei Themen ja jetzt rausgepickt, weil das natürlich auch bei uns vor Ort ein wichtiges Thema ist. Beim ÖPNV setzt man so gemeinsam dafür ein, dass man einen Paradigmenwechsel hinkriegt, ne, dass man wegkommt von der aktuellen Buslinie und ihrer Strategie, eingebunden zu sein über örtliche Verbindungen, irgendwo zwischen Landau und Neipotz und zwischen Herxe, Rohrbach und Germersche, sondern wirklich kleinräumiger aufgestellt sind, auch mit kleinen Busse in Kreislinienverkehr, wäre so unser Ideo zwischen Herz, Rilse, Lämmersche, Neipotz, noch Rheinsauerer, ne, um die Leute dorthin zu bringen, wo sie wirklich nah werden, zum Doktor, zum Einkäufer, anstatt Bahn. Wir sind sehr gespannt, ob wir uns da Gehör verschaffen können. Wir haben es jetzt mehrfach adressiert. Das wäre ein wichtiges Projekt für die nächsten Jahre. Und die Schwimmförderung im Landkreis, die müssen wir, glaube ich, vor Ort einfach auch in Angriff nehmen. Es können zu wenig Kinder schwimmen. Das, ja. Es gibt ja so ein bekanntes Lehmerscher Fasnachtslied, wo heißt, es ist wichtig, dass man bei uns so schwimmen kann. Ja. Das ist leider nicht mehr bei jedem gegeben. Und deshalb müssen wir gucken, dass wir uns da einsetzen, die Kinder an ein Schwimmbad bringen, auch mit Busse oder halt mit Transportmitteln, damit Bewegung im Wasser auch im Grundschulalter schon eine Rolle spielt. Das wäre ein Ziel, und wenn wir irgendwann mal Lehrschwimmbecken in alle Kommunen des Landkreises haben, fände ich das, glaube ich, eine gute Sache. Ja. Komm mal zu der Verbandsgemeinde Rilse, Felix. Du bist Koalitionspartner hier, bist mein Beigeordneter. Wie ist das für dich, Teil der örtlichen Verwaltung zu sein?
Extrem spannend. Also wirklich jetzt gerade in der Corona-Pandemie, wo man, ich glaube, uns, das können wir, ich glaube, das können wir schon sagen, was der Landkreis AG, der hervorragend die Öffentlichkeitsarbeit gemacht hat, wo man ja 2020 gestattet sind, wo sie aus anderen Verbandsgemeinden auf uns drauf geblickt haben und ich sag mal neidisch waren, was wir an Informationen, auch an Videos rauskamen haben, ne? Das war schon gut. Aber generell auch ist es schön, Verantwortung übernehmen zu können und auch in einem tolle Team, so als Wolf in der Verwaltung will, so dabei zu sein. Das passt schon.
Du hast angesprochen, die enge Zusammenarbeit in der Corona-Zeit, ne, vom ersten Krisenstab abwasch mit dabei. Ich habe einen langen Gebrauch der Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Die Stelle war nämlich ausgeschrieben und schon besetzt. Da war der neue Stelleinhaber war noch bei seinem alten Arbeitgeber, ne, war eben noch nicht da. Und es war auch klar, irgendwo das Gefühl da, wir müssen ja jetzt auch gut überlegen, was wir noch ausgeben. Ich habe dich gefragt, du hast ja gesagt und hast mitgemacht und es war viel wert, dass man das einfach so Hand in Hand hat, dann umsetzen können. Und als Sebastian Höher und sein Pressesprecher dann gekommen ist, ging es eigentlich nahtlos weiter. Und das war, glaube ich, schon eine sehr wichtige Sache. Was würdest du sagen, so in der Corona-Arbeit, was haben wir falsch gemacht?
Oh, das ist eine gute Frage. Sicherlich, es war Blaupause für uns alle an erster Stelle. Ich bin der Meinung, wir haben viel richtig gemacht. Wir sind auch mit unseren Leuten, mit den Mitarbeitern ins Gespräch gegangen, Homeoffice-Regelungen etc. Es war ja prinzipiell alles neu. Eine Verwaltung, die im Homeoffice sein muss, eine Verwaltung, die nicht zu erreichen ist, ne? Nur telefonisch, bist du ja gewohnt. Wenn du dann einen Ausweis machen willst, gehst du ins Passamt und lässt du das Ding stempeln. Ich glaube, wir haben sicherlich nicht alles richtig gemacht. Ein großer Fehler sehe ich jetzt ja nicht, da bist du näher dran, aber ich glaube nicht, dass wir eklatante Fehler gemacht haben an der Stelle.
Ich glaube, es sind also Kleinigkeiten, ne, wo man dann im Nachhinein vielleicht sagt, das hätte man 14 Uhr früher auf oder zu oder sonst wie anders dann machen können. Ne?
Ja, das gleicht dann
halt beim Tun, aber ich denke auch, dass wir im Großen und Ganzen immer versucht haben, auch Transparenz zu schaffen, und das ist, glaube ich, viel wert, denn das zu erklären, was da passiert ist, das war am Anfang sehr wichtig. Inzwischen muss man ja leider zugeben, kommen wir oft auch nicht mehr an mit unseren Erklärungen. Ne? Ich habe es vorher gesagt, die Leute haben einfach die Läden, und das ist irgendwo auch verständlich.
Gebe ich da recht, aber da sind wir halt auch eingebunden an das, was uns vorgegeben wird. Ne? Da sind wir ja leider auch an Bund und Land in der Kompetenz gebunden.
Was wir können halt nichts Eigenes erfinden. Ne? Wir müssen die Verordnungen umsetzen, die es gibt. Jo, jetzt bewerbe ich mich um die Wiederwahl. Wer tritt seitens der SPD an?
Oh, wir haben schon intensive Gespräche geführt. Ich denke, dass wir im Laufe der nächsten 3-4 Wochen. Nein, von dieser SPD wird niemand antreten an der Stelle.
Also, wir werden ja immer auch Nachrichten verbreiten
über unseren Podcast. Ja, klar, natürlich. Ne?
Also deshalb diese Fangfrage. Ja, es ist tatsächlich eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit, auch für mich mit den Vertretern der SPD. Wir haben auch in der Bürgermeisterdienstbesprechung ja, der Hans-Peter Schmidt, Beigeordneter aus Hürth, mit im Boot. Und ich würde diese Zusammenarbeit einfach tatsächlich gern fortsetzen. Gehen wir noch näher, Mascha. Du bist Oppositionsführer. Das merkt man kaum. Ne?
Auch nach Tirol, ja. Es ist schwierig, sage ich jetzt mal, den Facettenwechsel da immer. Ne?
Baugebiet Brühl steht an, geht in die Realisierung. Wärst du einen Bauplatz kaufen?
Das glaube ich jetzt halt noch nicht.
Wie ist deine Meinung zu einer Freifläche-PV-Anlage im Kahnbusch?
Müssen wir mit der Zeit gehen. Finde ich gut, ehrlich gesagt. Also ich bin der Meinung, dass es, du weißt, ich bin ein großer Fan von dem Agro-PV, also ja. Sprich, aufgeständert die PV-Anlage, dass unten noch irgendwie auch ein Bewuchs hast, dass vielleicht sogar landwirtschaftlich die Fläche noch nutzen kannst.
So ein bisschen
wenigstens. Und so ein bisschen, ne? Genau. Ja. Und dass das Ganze dann, wie gesagt, aufgeständert ist. Und ja, aber sind wir ehrlich, wir werden raus aus der Kohle, wir werden kein Atomkraft, was auch alles richtig ist, aber irgendwo muss unsere Energie herkommen. Und da müssen wir auch lokal sagen, hey, wir brauchen irgendwo die Fläche, dass wir Solar schaffen.
Es muss halt irgendwo im Zusammenhang mit landwirtschaftlichem Interesse sauber abgewogen werden, denke ich. Ne? Und der Knackpunkt da ist ja, dass das hochwertigste Ackerland ist, wo wir haben. Aber der Eigentümer sagt, das geht aus der Bewirtschaftung raus. Ne? Und dann ist eben die Frage, macht man dann Energiegewinnung oder macht man eben ökologische Aufforstungsmaßnahmen dort oder sonst was anderes noch einmal. Ich bin auch deiner Meinung, dass das mit Agro-PV eine gute Sache wäre. Das ist natürlich dann keine herkömmliche Landwirtschaft, aber zumindest kann man ein bisschen was abpflanzen unten drunter. Und es ist halt schade, wenn dann seitens der Firma, die sich dafür interessiert, dann schon abgewunken wird. Ne? Das ist danach kein gutes Zeichen. Ich glaube, da müssen wir als Rat einfach auch, wenn jetzt das Verfahren, es gibt ja jetzt so ein raumordnerisches Verfahren, haben wir ja beschlossen, wenn das durchgeführt wird, müssen wir nochmal genau hingucken, was da dabei rausgekommen ist. Aber ich denke, wir werden da eine Lösung finden. Mir ist nur wichtig, dass wir auch uns bekennen zur Landwirtschaft, ja? Dass wir sagen, die brauchen wir auch in Zukunft. Nahrungsmittel herstellen vor Ort, das ist eine Aufgabe und das wird bei uns gemacht. Deshalb will ich da nicht den Eindruck erwecken, kann jeder dann kommen und die Gemeinde stimmt immer zu. Es muss irgendwo in einem vernünftigen Maße sein. Wir haben die 2%-Quote schon beschlossen, bis zu 2% unserer Gemarkungsfläche, also der landwirtschaftlichen Fläche, könnte man uns vorstellen für PV-Anlagen. Aber wir wollen, bis wir das alles endgültig in trockene Tücher kriegen, erstmal wissen, welche Rahmenbedingungen solche Anlagen haben. Ne? Das ist der Sachstand für die sich in der Sache interessieren. Und Felix, an dich noch die Frage, worin sich die wichtigsten Zukunftsprojekte jetzt in Lämmersche für die nächsten 5 bis 10 Jahre?
Ich glaube, wer aktuell durch Lämmersche fährt, der sieht, ich glaube, so viel Bautätigkeit, wie wir im Moment haben wir selten gehabt. Du hast das Neubaugebiet Brühl angesprochen, aber jetzt aktuell die deutsche Glasfaser ist hier. Wir werden angeschlossen an Ende 20. Jahrhundert. Ne? Wir haben die Möglichkeit genutzt, Gott sei Dank, dass wir hier Glasfaserleitungen und schnelles Internet kriegen. Wir sehen es Nastus, sage ich mal, an der Reihe, dass viel getätigt wird. Im Zuge der Hörder-Rheinau kriegt man ein neues Pumpwerk. Ne? Und ich glaube, das ist schon, ach was, jahrzehntelang fährt man raus mit dem Auto, ne, als Lähmerscher an der Reihe und jetzt sieht man, oh, du. Da verändert sich komplett was.
Die Straße wird plötzlich wie aufgepumpt.
Richtig, ne, genau, man fährt so Rampen auf. Also die Umgestaltung dort raus am Rhein, da sind wir ja auch dran. Ich glaube, das sollte gut geplant und gut gedacht durchgeführt werden, dass wir, wie gesagt, den sanften Tourismus fördern, wie wir uns damals da schon drauf geeinigt haben. Unnatürlich ein Herzensprojekt von unserer Sozialdemokratie. Da werden wir auch zum neuen Haushalt was dazu sagen. Die Sportplatzmauer, ne? Die haben wir ja schon gehabt. An der Stelle, da wollten wir noch, da werden wir auch Gelder einfordern. Seit 2017, das war in Istanbul, wo ich dort eine tolle Mauer gesehen habe, die wirklich lebensgroße Bilder von alten Stadtabschnitten von Istanbul gezeigt hat, hat mich die Idee fasziniert. Und ich glaube, wir haben in Lämmersche so ein tolles Archiv und Dokumentationsmaterial auch, wo wir unsere Geschichte irgendwie so ein bisschen noch präsentieren können. Und ja, Ich glaube, das wäre ein geeigneter Ort, wo wir da ein bisschen aufforschen, dort raus an der Stelle.
Wir sind bei dem Thema halt wieder gucken, wie wir das finanziert kriegen, ne? Weil ja, uns die Mauer nicht kehrt. Das ist dann ein bisschen schwierig, aber da werden wir sicher eine Lösung finden. Ich glaube, dass Kindergarten, Schule Zukunft, die wirkliche Brücke sind bei uns. Ne? Der Kindergartenneubau, der jetzt ansteht, die Schule für die nächsten Jahrzehnte fit zu machen, ist eine große Aufgabe. Die Schule ist noch in ihrem Ursprungszustand in vielen Teilen. Wir haben den Verwaltungstrakt saniert, aber die Turnhalle wird jetzt eine Dachsanierung kriegen im ersten Schritt. Und die Schule fit zu machen, das ist wirklich eine Aufgabe für Jahre. Und wir wollen einen Arzt, der sich bei uns niederlässt. Ich glaube, das haben wir jetzt wieder gemerkt in der Corona-Pandemie, dass wir das unbedingt hinkriegen müssen. Und eine Herzensangelegenheit von uns ist die Kulturkreishall. Die muss unbedingt in Gang kommen, damit wir auch wieder einen zentralen Ort für die Vereine haben. Und das ist der Übergang zum Angelsportverein. Da sind wir wieder beim Thema ASV. Ich freue mich, dass der Hausherr des Clubhauses heute mit dabei ist, der Vorsitzende des ASV Leimersheim, Marco Funk. Lieber Marco, das Pfingste ist das Fischerfest. Was denkst du, wird es stattfinden oder nicht?
Also erstmal hallo. Ja, ist eine gute Frage. Einerseits haben wir die Corona-Situation noch, wo man immer noch nicht genau weiß, wie es weitergeht. Vor allen Dingen, wie es bis Pfingste wird. Andererseits haben wir halt die Situation mit der Kulturkreishalle, wie du schon angesprochen hast, was man aktuell fast sogar ein bisschen mehr Bauchweh macht wie Corona. Da hat man ja schon gesehen, wenn es raus zu es geht, gibt es eventuell wieder Lockerungen und eventuell da eine Möglichkeit durchzuführen. Allerdings, wenn die Halle nicht fertig ist, haben wir wahrscheinlich ein größeres Problem.
Ja, das ist eben das Thema, ne? Die Kulturkreishalle, meine ich mal gesagt, die muss auf Pfingsten fertig sein, das sieht nicht gut aus. Ne? Wir haben immer noch keine Baugenehmigung, wir warten noch drauf und ohne Baugenehmigung können wir halt nicht anfangen. Wir dürfen ja noch nicht einmal eigentlich ausschreiben, jetzt bereiten wir die Ausschreibung mal vor, das verraten wir kein, falls es noch schief geht, ne? Dass wir dann vielleicht mehr Kosten fabrizieren, das hoffen wir ja nicht, hoffen, dass es genehmigt wird, wie es beantragt ist. Und hoffen dann auf eine provisorische Nutzung vielleicht zu Pfingsten, ne, dass man wenigstens einen Teil nutzen kann, vielleicht für die Leise sitzen. Es wäre aber, glaube ich, für unsere Zuhörer auch interessant, von dir mal zu hören, wie wichtig die Halle jetzt für euch ist, für das Fest ist. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen.
Also eigentlich, die Kulturkreishalle ist beim Fest ein gewisses Maß an Sicherheit auf jeden Fall. Wenn das Wetter können wir uns nicht raussuchen. Und klar, Getränke oder so kann ich auf Kommission holen und kann den Rest, was ich nicht brauche, zurückgeben. Aber wenn ich halt oh, kiloweise Fisch übrig habe und nicht weiß, wohin, dann habe ich da ein richtiges Problem. Zumal halt auch der Fisch im Einkauf nicht gerade das billigste Nahrungsmittel ist. Und deswegen hat die Halle auch schon immer, wenn es geregnet hat, du hast ein gewisses Maß an Sitzplätzen, die im Trockenen sind und die dir dann zumindest, sag ich mal, deine Unkosten von dem Fest decken. Und deswegen, also die Halle ist eigentlich unentbehrlich für die Leimersheimer Vereine.
Jetzt muss man sagen, dass sie euch in den letzten Jahren, wo es stattfindet hat, Kinder als mal auch ein bisschen Kopfzerbrecher gemacht hat. Ne? Ich weiß, wenn es mal gerechnet hat, dann hätte er gucken müssen, dass nicht in die Fritese tropft und so. Es war alles ein bisschen abenteuerlich.
Ja, ein paar Provisorien angebrochen.
Ja, man, ich erinnere mich an den Pfingsten, da haben wir dann die Fritese gefüllt und am nächsten Morgen sind wir gekommen und die waren doppelt so voll, weil sie vollgelaufen sind mit Wasser. Und dann haben wir professorisch Plane gespannt und das Dach, weil halt, ja, wenn die Fritese heiß gewesen wären und es neu geregnet hätte, wäre das sicherlich, ja, nicht lustig gewesen.
Ist auch der Grund, warum sie jetzt saniert wird. Ne? Ach, gefördert, Felix hat es vorher angedeutet, aus Mitteln der Dorferneuerung, also des E-Stocks genauer gesagt, vom Land Rheinland-Pfalz. Und wir hoffen, dass wir eben dann 2023 so fertig sind, dass man eben ganz normal drin wieder feiern kann. Die Hall wird im Prinzip in dem Ausschankbereich, das was früher Verkaufsstand war, vollständig ertüchtigt. Ne? Haben wir vorher gesagt, gibt es dann auch neue Fritese und Bräder, Küchenausstattung, Spülmaschinen und so, dass die Vereine dort voll feiern können. Was in Lehmer so ein wichtiges Thema ist, ist genauso in Rilse. Ne? Das Festwiesenhaus wird neu gebaut, muss neu gebaut werden. In Kurt geht es um die Rheinberghalle und die Schulturnhalle als wichtige Versammlungs- und Veranstaltungsstätte der Vereine. Ich glaube, das ist ganz entscheidend, Felix, ne, für uns als Kommunalpolitiker, dass wir das Vereinsleben wieder in Gang bringen, brauchen wir solche Veranstaltungsstätte, ohne die geht es nicht. Und wenn man jetzt gerade am Ende der Corona-Pandemie das Zeichen setzen tät, naja, ist alles nicht so wichtig, ne, weil das, glaube ich, verheerend.
Ja, absolut.
Seit fast 2 Jahren, Marco, ist das Vereinsleben im Standby-Modus so ein bisschen. Wie sieht es beim ASV aus? Was machen ihr, was können wir machen, was haben wir gemacht in den letzten 2 Jahren?
Ich sage mal so, das Angeln ist ja was man großenteils im Freien macht. Deswegen war das schon einmal gut, dass man nicht von irgendwelchen gesperrten Halle oder so in unserem Hobby da eingegrenzt wurden. Allerdings ist es natürlich tatsächlich so, du verlierst einfach den Kontakt zu den Mitgliedern. Du hast eine Sitzung und nimmst ein neues Mitglied auf. Hast das Mitglied noch nie gesehen und auch jetzt kein Fest oder irgendwas, wo das Mitglied kennenlernen könntest. Und irgendwann ging mir so, stand ich am Wasser und habe dann mal jemanden kontrolliert, ja, ich bin da neues Mitglied. Ja. Und ja, dann hast du ein Bild, aber das ist einfach schade auch für uns, wenn so überhaupt keinen Überblick mehr hast. Und gerade auch die letzten Jahre haben wir dann auch unsere Arbeitseinsätze am Gewässer nicht wirklich durchführen können, weil die kannst du halt nur im Frühjahr machen. Und das ist eigentlich halt die Hauptzeit, sage ich mal, wo dann die Lockdowns und solche Sachen waren. Deswegen sind auch viele Angelplätze, die wir haben, doch ein bisschen mitgenommen. Und da müssen wir jetzt auf jeden Fall dieses Frühjahr auch dran und müssen da auf jeden Fall wieder was machen.
Ist es finanziell für euch machbar oder wird es irgendwann kritisch?
Also ich sage mal, finanziell wirtschaften wir eher auf Null. Also wir können keine Luftspringen machen, sage ich einmal, aber mit unseren Mitgliedsbeiträgen und stelleweise über den Sommer danach, wenn wir das Vereinsheim vermietet haben, können wir es zumindest so machen, dass wir am Ende vom Jahr keine rote Zahlen schreiben. Ich denke, da gibt es Vereine, denen es da wesentlich schlechter geht.
Genau, ja, das erleben wir ja, die Vereine, die laufend hohe Ausgaben haben, weil sie Trainer, Übungsleiter, Dirigenten oder sowas bezahlen müssen, ne, die dann keine Einnahmen haben, die haben da ganz andere Probleme. Was lief bei euch besonders gut und wo haben ihr Probleme so in eurer Vereinsarbeit?
Also besonders gut würde ich sagen, wir waren ja dann auch mit Corona unsere Sitzungen nämlich in Präsenz durchführen können. Dann haben wir alles umgestellt auf online und es war am Anfang schon so ein bisschen herausfordernd und ich finde es auch ja, stelleweise schwieriger, das online zu machen. Manchmal kann schnell was über den Tisch hinweg klären und am Telefon oder egal welche Plattform zieht sich alles ein bisschen länger, so die Erklärungen und alles. Ja, und generell, was schwer ist, ist natürlich immer Helfer zu finden, egal welche Veranstaltungen, auch Helfer zu finden, die was übernehmen wollen, Verantwortung übernehmen wollen, Ausschussarbeit, Vorstandschaftsarbeit übernehmen wollen, das fällt halt sehr schwer, ja, und wird immer schwieriger gefühlt.
Die Leute werden anders da leben, ne? Hat man so das Gefühl, wie es früher war. Wir haben gerade, bevor wir angefangen haben, an die Wand geguckt bei euch, so die alte Altvordere beim Angelsportverein, legendäre Vorsitzende und stellvertretende Vorsitzende, da war noch Leben in der Boot. Ne? Da hat man sich noch ein Stück weit drum gerissen, da dabei zu sein. Und heute sind viele unserer Bürger interessiert an einem Event. Ne? Die kommen mal für Königsangler, weil sie das ja cool finden und nächstes Jahr sind sie um die Zeit in Urlaub oder ja, mache ich mal wieder in 3-4 Jahren mit, aber davon kann ein Verein ja nicht leben. Ne? Er braucht ja irgendwo auch ein bisschen Beständigkeit. Und deshalb glaube ich, ist es wichtig, dass man das Vereinsleben in die Zukunft ein bisschen überführt. Ne? Das wird nicht mehr alles zurückzudrehen sein, wie es vor 20, 30, 40 Jahren war. Das heißt, Vereinsleben muss ich vielleicht auch anpassen. Ich glaube, da ist gut, wenn junge Leute, okay, ich sage zu den jungen Vorsitzenden in Lehmasche, da Verantwortung übernehmen und da mit vorne rausmarschieren und sagen, ja, ich bin bereit, da, das zu gestalten. Wir werden seitens der Verwaltung auch die Vereine aktiver unterstützen in Zukunft, gerade rechtliche, steuerliche Fragen. Da haben wir gemerkt, wir haben ja so eine Vereinskonferenz gemacht im letzten Jahr, haben gemerkt, da gibt es viel Bedarf. Und da haben wir jetzt halt vor, einen Steuerberater und einen Rechtsanwalt quasi unter Vertrag zu nehmen, kommunal zu bezahlen, damit die Vereine da auch direkt die Unterstützung haben. Und vielleicht gibt es auch mal einen hauptamtlichen Vereinskümmerer, der die Kulturgemeinde unterstützt, weil es gibt ja auch Vereine, die finden gar keine mehr, die dann Vorstand machen. Ne? Und die sagen, hey, Angler täten wir noch, aber Vorstand oder Schriftführer oder Rechner, haben wir gerade nicht. Ne? Es geht also tatsächlich darum, unter neue Bedingungen Vereine weiter am Leben zu halten. Marco, du hast, es gibt einen barrierefrei erreichbaren Angelplatz schon. Ne? Die Plattform am Fischbel können wir, wenn es mal fertig ist, vielleicht auch übergeben. Was wären für euch noch Wünsche an den Verpächter eurer Vereinsgewässer, Gemeinde Leimersheim?
Also generell, ich meine, du wirst selber, wenn mir was hängt, klären wir das eigentlich immer just in time. Also wenn ich was habe, schreibe ich da eine Mail und da haben wir uns bisher immer eigentlich gut zusammengefunden. Was aktuell so ein bisschen Thema ist, wo uns immer ja, ein bisschen zu schaffen macht, sind so die Wege ums Fischmal rum. Da müssen wir vielleicht einmal dran, also egal ob es Fahrspuren sind oder Bäume, wo umgefallen sind, wo man stellenweise selber, wenn es geht, irgendwie wegmachen, aber stellenweise da einfach auch andere Geräte brauchen und ja, das sind so Punkte, wo man vielleicht mal noch ein bisschen dran müsste.
Und das wäre letzten Endes auch im Sinne der Gemeinde selbst, ne? Das sind ja auch Spazierwege und die sind im Moment schon schlecht, gerade auf der Ostseite vom Fischbüll, ne? Richtung Deich, da kann man schier nicht laufen, ohne sich das Bein zu brechen. Das muss man ehrlicherweise zugeben. Ja. Entschlammung Fischbelsack, ne, ist noch so ein gemeinsames Projekt, was nicht schlecht wäre, wenn man es hinkriegen würde. Die SGD hat es ja tatsächlich schon beantragt. Müssen wir uns auch bedanken bei der Landesbehörde, Struktur- und Genehmigungsdirektion. Aber genau diese Genehmigung ist schwierig. Da liegt jetzt halt das Problem. Ne? Die müssen gucken, wo sie den Schlamm nachbringen. Aber generell soll das entschlammt werden, um du eben auch das Wasser, die Wasserqualität dauerhaft für die nächsten Jahre, Jahrzehnte wieder zu verbessern. Das würde euch dann auch als Pächter ja entgegenkommen. Ich war einmal dabei in meiner Amtszeit, wo ein weiß nicht, wie man das sagt, Besatz oder so, ne? Wo also neue Lieferung gekommen ist mit Fisch, wo da neu gelöst worden sind, in der Nähe vom Freizeitclub. Sowas wird ja ab und zu gemacht, ne? Um dann es auch attraktiver zu machen wahrscheinlich für die Vereinsmitglieder.
Ja, natürlich. Ich meine, wir haben zwar kein geschlossenes Gewässer, sage ich mal. Im geschlossenen Gewässer kann ich immer sagen, okay, ich setze so und so viel rein und habe eine grobe Übersicht, was ich drin habe. Bei uns können die natürlich auch abziehen, aber das gehört natürlich auch, finde ich, dazu, wenn man Angler ist, dass man auch den Fischbesatz aufrecht erhält und nicht nur Fische entnimmt, sondern auch mal da was zurückgibt. Und wir setzen da auch gerade zum Beispiel Aal ein, wo unter Naturschutz steht, und setzen auch ja, Fische, heimische Fische viele ein, gerade auch, dass neues Blut mal wieder ins Gewässer kommt. Und ich finde, es ist wichtig und es gehört einfach dazu.
Prima. Ich habe auf der Homepage gelesen, das Clubhaus steht für private Feier zur Verfügung. Also da, wo wir jetzt sind, das Anglerheim, gibt es bald wieder einen Ausschank da für Stammtischfreunde?
Also tatsächlich ist das ein bisschen ein aktuelles Thema. Wir haben ja jahrelang unser Schankerlaubnis hier gehabt. Damals, als dann mein Vorgänger aufgehört hat, ist dann auch die Schankerlaubnis erloschen, weil die ja auf die Person gilt. Haben es dann tatsächlich aus zeitlichen Gründen nicht geschafft, da irgendwie mal dran zu bleiben und sowas neu zu beantragen. Haben dann zwischenzeitlich, wenn wir Events gehabt haben, immer mit Sondergenehmigungen gearbeitet. Was aber dann, ja, du bist doch nicht so flexibel, wie wenn du jeden Tag aufmachen kannst. Und gerade auch von den älteren Mitgliedern hört man als, her, mal wieder ein Samstag ins Angelheim. das tät mir schon mal wieder Spaß machen. Und deswegen sind wir da gerade am gucken, was wir machen müssten, damit wir wieder so Schankerlaubnis kriegen und zumindest mal ab und zu wieder Samstagmittags da aufmachen können. Ich denke, das käme gerade auch bei den älteren Mitgliedern doch wirklich richtig gut an.
Und ich glaube, es wäre ein super Zeichen, ne? Jetzt in der Zeit, dass man auch wieder rauskommen will, zurück zu einem Leben, wo man sich auch wo man das Soziale miteinander stärker leben kann. Vielen Dank, Marco. Vielen Dank für den Einsatz hier für einen großen Lehmerscher Traditionsverein und vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Felix, hast du eigentlich gedient?
Noch nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass es kommt, ist nämlich groß. Aber nee, ich war, glaube ich, die erste Generation, wo die Wehrpflicht ausgesetzt worden ist.
Ich habe auch nicht gedient. Ne? Ja? Ich bin 1990 gemustert worden, deutsche Einheit. Ne? Da hat man auf Endschlag so viele potenzielle Bundeswehrsoldaten gehabt, dass ich als untauglich ausgemustert worden bin. Ja? Die Frage musste aber ja kommen, denn beruflich bist du ja Mitarbeiter vom Bundestagsabgeordneten Thomas Hitschler. Ja. Erinnern wir uns an den Wahlkrimi 2021. Ne? 4 Stimmen waren es, glaube ich, zum Schluss, als das Direktmandat an die SPD gegangen ist. Sensationell vielleicht, für uns war es bitter. Jetzt ist dein Chef aber Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium geworden. Da heißt jetzt Stammstei, oder?
Da heißt jetzt Stammstei, vor allem die Tonalität zu den Kollegen. Nee, Quatsch, also das sind gewisse Schnittpunkte natürlich mit dem Ministerium jetzt und sind hervorragende Kollegen. Und ich glaube, man hat so ein Bild natürlich von Stammstei, aber... Das ist hinter der Fassade. Sehr menschliche Institution.
Wie muss man sich die Arbeit in einem Wahlkreisbüro vorstellen? Also was machst du?
Ganz vielfältig eigentlich. Also es geht ja darum, ich sehe es immer so ein bisschen auch als Marketing, sagt man. Ne? Es geht darum, im Chef zuzuarbeiten, im Thomas Hitschler. Es geht darum, auch Informationen zu beschaffen seitens des Bundestages. Es geht aber auch darum, mit den Bürgern in Kontakt zu bleiben, gerade dann, wenn die Zeit sehr, sehr eng ist, sagen wir mal, vom Chef, Rechtspositionen rausholen etc. Also es ist wirklich vielfältig und dann Veranstaltungen planen. Das ist jetzt halt ein bisschen schwierig in letzter Zeit. Man sind natürlich auch auf viele, sind wir ja alle in der Politik, auch auf Online-Formate gesquitscht und die ganze Bandbreite an der Stelle.
Was hat sich jetzt verändert durch den Wahlsieg? Ich meine, ihr waren davor ja schon, ich habe es vorher schon gesagt, auch Regierungsabgeordneter, aber das ist jetzt, denke ich, schon nochmal anders da, oder?
Ja, klar, es ist halt die Verantwortung, die mit heimgeht, ne? Also, und das sieht man dann meistens auch immer, wenn eine politische Fehlentscheidung getroffen worden ist, dann geht es meistens auch immer mit der regierungstragenden Partei, sagt mal heim, also dann wird auch immer gerne aufs Kanzleramt gezeigt. Für die Arbeit jetzt halt vor Ort, für uns, hat sich gar nicht so eigentlich viel geändert, weil, wie du sagst, in Jahren der Großen Koalition hast du bereits keine Oppositionsarbeit betrieben und das ist jetzt auch nicht der Fall.
Was täte ich mehr reizen, die Aufgabe des Ortsbürgermeisters von Lehmersche oder ein Wechsel nach Berlin?
Gut, das sind beides wahrscheinlich zwei interessante Stellen. In nächster Zeit steht aber der Ortsbürgermeister Lehmersche, glaube ich, nicht zur Verfügung, oder?
Kurzfristig nicht, ne? Dann probiere ich es noch einmal. Was täte ich mehr reizen? Pressechef eines SPD-Landrats oder Faschingsprinz von der Wasserhinkelfasernacht?
Oh, das Ende mit dem anderen einhergeht, hätte ich sagen.
Ja, das stimmt.
Ja, wie gesagt, man muss die Zukunft jetzt halt mal gucken, wo ich bleibe, wo ich bin. Und dann sind das beides interessante Positionen, die man sich vorstellen kann.
Wie feierst du das Jahr Fasernacht?
Schwierig, in Erwartung einer tolle Kampagne 2023.
2021 haben wir ja den Schwangesang gemacht, ne?
Der Schwangesang
im Wagen vor mir, oder? War das das?
Im Nachher vor mir, ja.
Eine Riesennummer, ne? Ihr habt ja da im Angelheim auch schon Kappenofen veranstaltet, oder?
Wir haben, genau, die Keimzelle, von unserer ganzen Forschungsaktivität war da die Kappenofen, wo wir da schnell was zusammengeschrieben haben, eher laienhaft, aber auch so ein bisschen mit Büderät, mit Tanz, und dann haben wir gesagt, oh, ich glaube, das hat denen leid eigentlich ganz gut gefallen, hopp, wir stellen uns mal nur noch auf die Bühne, und seitdem waren wir 2 Jahre drunter, aktiv vor Ort, und letztes Jahr im Online-Format.
wenn man jetzt den kleinen Raum da sieht, ne, kann man sich das gar nicht vorstellen, dass du
ja, oben, ja,
also in der heidischen Zeit, ne, wo man nur auf Abstand 1,50 Meter und so und lüfte und da ist das ja nicht, aber das, ich denke, da waren die Scheiben wahrscheinlich auch gelaufen, ne, und Stimmung pur.
Wir haben 80 Leute hingehört, also die Sitzplätze, okay, die gelangt, die waren an der Wand standen, das war ja. Was ganz anderes natürlich mit Runde in der großen Halle. Ne?
Und das ist halt genau das, was halt fehlt, ne? Dass man einfach so in so Konstellationen zusammen ist und nicht nachdenken muss, wer jetzt gerade wen angesteckt hat oder Kind. Oder es ist eigentlich schrecklich, dass das so gekommen hat, dass das so gekommen ist. Ja, Fasernacht 2022 muss dann irgendwie wieder online sein. Ne?
Wahrscheinlich.
Oder ja, halt gar nichts. Ich werde wie letztes Jahr mit meinen Söhnen Polonaise durchs Wohnzimmer machen, im Faschingskostüm. Mein ältester Sohn will, dass ich mich als Affe verkleide. Und dazu werden wir dann Bodo mit dem Bagger hören und krölen. Ne? Das habe ich versprochen.
War nicht schlecht.
Das ist dann so meine Fasernachtsperspektive für 2022. Aber und 2023 hoffe und wünschen wir uns wieder ein Fischerfest am Pfingstmontag. Und zuvor eine halbwegs normale Kampagne, das Wasserhinkel schreit Hurra, Corona weg und ich bin da. Vielen Dank, lieber Marco Funk, für die Gastfreundschaft. Das war Matthias Schad trifft Felix Welling. Danke fürs Zuhören, lieber Felix, vielen herzlichen Dank fürs Mitmachen.
Gerne.
Alles Gute und bis demnächst irgendwo auf einer der politischen Bühnen, die wir kurz angesprochen haben.
Ich freue mich.
Tschüss.